doof, weil ich dann die meistens die geschnittene, editierte Variante mit den nicht editierten Videospuren synchronisieren möchte und das dann teilweise sich nicht findet und dann muss man es manuell hin und her schieben und fragt sich, wer ist Manuel?
Wer ist Manuel? Und mit dieser Frage steigen wir ein in diese Folge Nummer 32.
Schnallt euch warm an, wenn ihr einsteigt.
Auf jeden Fall. Ich nehme hier noch ein
32.
Ich nehme hier noch einen Sip von meinem Kaffee, der schmeckt, als wäre der immer noch schmeckt, als wäre schwarz, obwohl ich schon so viel
das ist die schwächste
genussvolle Stufe. Kaffeemilch hineingekippt habe.
Mit dem der Bärenmarke-Bär. Kennst du die Otto Walke-Sketche mit dem Bärenmarke-Bär?
Nein.
Bist du zu jung für? Ja. Waren damals lustig.
Okay.
Sind bestimmt schlecht gealtert.
Ich wollte jetzt gerade noch auf den Gag raus, dass der Kaffee so schwarz schmeckt wie unsere Kleidungswahl heute.
Ja, das stimmt. Aber bestimmt auch bärenstark.
Bärenstark. Mhm.
Bärenmarke, das ist die schwächste Stufe, die ich als Kaffee akzeptieren kann.
Ansonsten Bärenmarke, wenn ihr das hört, sponsert uns. Ansonsten wenn ihr was Veganes habt.
Bärenmarke vegan?
Ich weiß es nicht. Gibt's das?
Wäre eigentlich bestimmt nicht, wäre aber eigentlich clever, weil so Kaffeesahne oder so, musste immer die Oatly.
Ja, genau. Ja, aber es gibt so Mandelmilch in so kleinen Döschen. Kriegt man im Flugzeug, wenn man angibt, dass man vegan ist.
Dann kriegt man nichts, nur so,
nee, so Mandelmilchdöschen. So also, ich finde es eigentlich ganz geil, weil wir waren letztes Jahr, sind wir ja nach New York geflogen mit der Lufthansa. Was der billigste Flug war. Und,
bei der Lufthansa hast du den Vorteil, wenn du vegan sagst, dass du es vor allen anderen
kriegst. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du kriegst es vor allen anderen und das Essen ist immer richtig gut. Und du hast wirklich so eine riesen Auswahl an Essen. Und da hatte ich damals diese Milch, Kaffeesahne aus Mandelmilch und die habe ich mir mitgenommen. Und dann dachte ich mir, boah, die lege ich in den Kühlschrank, wenn ich wieder daheim bin. Mhm. Dann trinke ich die, wenn ich mal daheim bin und jemand oder gebe die jemanden, der vegan ist. Und dann lag die ewig da im Kühlschrank und irgendwann war sie halt dann schlecht.
Mhm. Hat von innen dann schon an den Kühlschrank geklopft.
Ja, genau. Hallo.
Mir fällt da immer wieder ein Dialog ein, den ich mal mit einer Ryanair-Stewardess oder Flugbegleiterin, falls man Stewardess nicht mehr sagen darf, I don't know. Ist das nicht so ein böses Wort, was man nicht mehr sagt? Steward und Stewardess?
Ich weiß es doch. Hä? Warum sollte man nicht
sagen? Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie so im Hinterkopf abgespeichert.
Oder gibt's
so wie Friseuse, weil das ja eine Friseurin ist und keine Friseuse.
Und das habe ich nie verstanden. Warum darf man nicht Friseuse sagen? Weil das so
abwertend klingt. Weil es wie Politesse ist. Das ist eine Polizistin und keine Politesse.
Ist eine Politesse eine Polizistin? Eine Polizistesse, das sind doch die...
Die Ordnungsamtknöllchen. Ja, genau. Aber früher waren es Polizistinnen.
Ah, okay. Ja, Politesse, also alles, was irgendwie so mit Sä ist, das ist irgendwie so abwertend, oder?
Ja.
Schon, und bei Friseuse.
Aber warum das so ist, keine Ahnung, weil es, also, oh, da steigen wir in ein Thema ein, das...
Ja, ab morgen ist Gendern verboten, das ist eh egal, oder?
Das ist egal, ob morgen darf man kiffen, da ist mir das auch wurscht.
Ach, schön. Also, wie ihr vielleicht bemerkt habt, wir nehmen heute ist Sonntag. Heute ist Ostersonntag. Ich habe mich vorhin schon gewundert, als ich hergefahren bin, durch Deckendorf, es war nichts los auf der Straße. Und ich so, für einen Sonntagmittag ist aber wenig los. Und dann so, oh, es ist ja Ostersonntag, ja. Die sind alle daheim.
Was wollte ich Ihnen eigentlich erzählen mit der Stewardess, Flugbegleiterin? Ach so, den Dialog. Aha. Ich hatte mal, als ich nach London flog mit der Ryanair. Den fantastischen Dialog. Die Flugbegleiterin fragte mich, Breze oder Muffin? Ich antwortete, Breze bitte. Und sie antwortete mit, Pizza haben wir nicht und ging weiter. Und dann saß ich da ohne Breze, Muffin und Pizza und dachte mir, cool, merke ich mir. Merke ich mir, damit ich das irgendwann mal im Podcast erzählen darf.
Vielleicht kannte die dich vorher schon und wusste, dass du nach Pizza fragen wirst, weil es dein absolutes Lieblingsessen ist. Und war dann nee. So, kennst du so einen freudschen Verhörer? So, ja. Wenn du das hörst, was du ja. erwartest zu hören.
Ja. Mhm. Also ich vermute, dass es einfach Fluggeräusch und ich war zu faul, um laut zu sprechen war. Oder wollte so einen höflich leisen Ton anschlagen.
Ja, diese Pizza.
Und sie hat sich dann gedacht, Pizza haben wir nicht. Und zack, weiter.
Nett. Ja, gut. Sollen wir mal mit dem Intro starten?
Starten wir mit dem Intro? Das gibt doch Sinn, weil hinten brauchen wir kein Intro mehr.
Genau.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wörter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paniert und Abgekupfert. Wir sind wieder Daniel und Theresa, heute live und in Farbe, ja nicht live, aber halt in Farbe und vor Ort, aus Frauenau.
Rock City!
Und von uns gibt es heute wieder alles rund um Marketing, Social Media und Popkultur, aber auch natürlich alles andere, weil wir abschweifen lieben.
Herzlich willkommen zu Losgelöst und Abgenabelt, dem Independence-Podcast.
Sind ja auch ein Indie-Podcast.
Und wieder einmal heißt es, hoch die Tentakel, ab mit dem Spektakel.
Wow, toll.
Fantastisch, zwei Punkte von der Checkliste schon
abgehakt. Du hast zumindest eine Checkliste.
Ich habe eine Checkliste, da können wir auch von mir aus gleich weitermachen. Mit einem Filmerlebnis. Denn ich habe nach Wochen endlich mal Poor Things geguckt. Hast du Poor Things schon gesehen?
Nein, aber ich weiß, dass es jetzt auf Disney Plus ist.
Es ist jetzt auf Disney Plus. Man kann es da quasi, wenn man Disney Plus hat, kostenlos gucken. Also es ist nicht so wie bei Amazon, dass du Amazon hast und dann noch für Filme 800 Euro zahlen musst.
Gibt es aber bei Disney Plus schon auch öfter. Ich weiß noch, als Mulan damals nicht ins Kino kam wegen Corona, sondern direkt zum Streamen verfügbar wurde, dann musste man 16 Euro zahlen.
Okay, aber da kam es ja nicht ins Kino.
Genau, zumindest. Aber es, wie gesagt, also, es ist okay. Passiert auch, dass auf Disney Plus man noch was zahlen muss.
Aber Poor Things, endlich geguckt auf Disney Plus. Ich verstehe nicht, warum dieser Film einen einzigen Oscar gewonnen hat, obwohl ich ihn sehr, sehr gut finde. Aber ich verstehe nicht, warum das Oscar-Committee gesagt hat, ja, der Film ist es, da zack, alle Preise an euch.
Aber der hat doch nur beste Hauptdarstellerin gewonnen, oder?
Keine Ahnung, was alles.
Weil die anderen hatten ja, alle anderen Oscars gefühlt hat ja Oppenheimer gewonnen.
Ja, auch wieder wahr. Also, weiß ich nicht. Also, Emma Stone ist ja mein Cinema-Crush schon seit Jahren, seit sie Zombieland im Jahr 2007 oder so, 2008 gemacht hat. Und seitdem finde ich die ganz, 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 ganz großartig als Schauspielerin und die hätte viele Oscars verdient, unter anderem eben den für La La Land damals. Für diese Rolle, ich weiß es nicht. Also
ich kann leider nicht viel dazu sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Die Meinungen in meiner Bubble gehen sehr auseinander, beziehungsweise ich weiß ja, dass der eben von Filmkomitees etc. sehr gelobt wurde und auch von den Classic Film Bros sehr gelobt wurde. Was ich jetzt aus so meiner Feminismus-Bubble gehört habe, ist es anscheinend so, also die Handlung ist ja, dass also Emma Stone spielt ja eine erwachsene Frau mit der Seele ihres Kindes, weil die Frau gestorben ist.
Ja, und eigentlich ist es ein Coming-of-Age-Movie, aber in weird.
Genau, also das Kind, das die Seele eingepflanzt wurde in diese erwachsene Frau, die wird erwachsen während dieses Films.
Exakt.
Genau. Und
das ist eigentlich ein total gutes Thema und ich als einfach mal als Mann aus der Nicht-Feminismus-Bubble wahrscheinlich würde sagen, gut erzählt, gut gemacht, schöner Stoff, den man irgendwie kreativ umgesetzt hat.
Ja, genau. Und das Problematische, was so in dieser Bubble eben gesehen wurde und was ich auch ein bisschen verstehen kann, jetzt ohne den Film gesehen zu haben, ist, dass ja quasi sie sehr sexualisiert wird und diese Sexualität eine sehr große Rolle spielt in dem Film.
Richtig, es ist sehr viel Sexszenen in dem Film.
Und das ist ja ein Kind.
Richtig, das ist auch halt die problematische Sache, aber ich fand das gut, was wir eigentlich in der letzten Folge mal kurz angeschnitten haben, und zwar, also glaube ich, dass wir in der Folge darüber gesprochen haben, über Sexualität ownen als Frau. Und eigentlich ist das die Kernaussage.
Ja, aber das ist ja ein Kind und keine Frau.
Exakt.
Also es ist ja...
Aber das ist die Thematik des Films.
Genau, aber jetzt mal blöd, so ein bisschen kontrovers in den Raum geschmissen, dann ist es ja wieder nur eine Erzählung von einem Mann, der ein Kind sexualisiert, und zwar hinter dem Vorhang, dass es ja der Körper von einer erwachsenen Frau ist.
Ja, aber ich glaube, dieser Themenstrang ist eigentlich kritisch beleuchtet, meiner Meinung nach. Und mich würde das Buch brennend interessieren. Ach, es basiert auf einem Buch, das heißt auch Poor Things und ist von Und mich würde interessieren, was man aus dem, also was war die Literaturvorlage und was hat der Regisseur daraus gemacht? Also war es schon so kontrovers oder hat der Regisseur sich gedacht, im Film muss es ein bisschen crazier sein? Naja.
Ja.
Also im Großen und Ganzen, ich finde den Film fantastisch. Ich finde das Thema auch richtig gut behandelt, meiner Meinung nach. Also auch die feministische Thematiken, die drin vorkommen, sind gut erzählt und gut gedacht. Aber guter, solider Film, mehr aber auch nicht.
Okay, ich muss ihn mir auf jeden Fall noch ansehen. Ich habe jetzt auch gesehen, auf Amazon Prime ist jetzt auch Oppenheimer. Also das steht bei mir für die nächsten Wochen noch auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste. Habe ich leider letzte Woche nicht geschafft, weil, und jetzt habe ich zwei Punkte, die wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten besprechen werden. Denn ich war die letzte Woche krankgeschrieben und habe die ganze Woche gelesen. Also ich hätte jetzt zwei Punkte. Das eine ist, dass ich wieder voll im Fantasy-Game drin bin. Ich liebe es. Ich habe als Teenie eigentlich nur Fantasy-Bücher gelesen.
By the way, Fantasy, weißt du das, was Neues von Lord of the Rings erscheinen wird? Eine Serie?
Ja, habe ich schon mitbekommen.
Okay, crazy, crazy.
Freue ich mich sehr drauf. Und genau, ich war, also das Thema oder der Grund, warum ich krankgeschrieben war, war das Thema, das dich auch schon seit Wochen verfolgt, beruflich. Mhm. Nämlich hatte ich eine Bauchspiegelung wegen, also hauptsächlich, weil ich eine Zyste am Eierstock hatte, aber die Laparoskopie, wie man eine Bauchspiegelung im Fachjargon nennt, war dann auch dazu da, weil bei mir ein Verdacht auf Endometriose bestand. Mhm. Und genau so. Wenn du magst, wenn wir jetzt schon so im Feminismus drin sind, können wir gern ein bisschen über Endometriose quatschen.
Sprechen über Endometriose, ein Fun-Thema für jeden Podcast.
Für jedes Alter, für die ganze Familie.
Ja, also ich finde es interessant, dass mich das Thema eigentlich seit einem halben Jahr immer wieder auf verschiedenste Art und Weise irgendwie verfolgt. Zum einen, ich arbeite ja in einer Agentur, die sich mit Healthcare und Pharma-Themen beschäftigt.
Healthcare,
weil wir gerne helfen.
Genau.
Und da ploppt dieses Thema in den letzten Monaten sehr häufig irgendwie auf. Also es kommt mehr in den Mainstream, wenn man das so sagen darf.
Es kommt mehr in den Mainstream. Es ist so ein Thema, also kurz zur Erklärung, Endometriose ist eigentlich ganz krass, weil vermutlich bis zu jede 10. Frau, wahrscheinlich noch mehr, wenn man die Dunkelziffer sich ansieht.
Also wenn ich meinen Bekanntenkreis an weiblichen Bekanntenkreis so angucke, dann ist jede 10., glaube ich, eine Untertreibung.
Ja, genau. Und Endometriose wird erst, also keine Ahnung, vielleicht die letzten 20 Jahre so tatsächlich irgendwie erforscht. Mhm. Weil bei Endometriose ist es so, dass man sehr viel Unterleibsbeschwerden hat, also vor allem während der Periode, aber auch außerhalb, also zu random Zeiten des Zykluses, dass man einfach starke Schmerzen hat und eben sich zum Teil übergeben muss, nicht zur Arbeit gehen kann, weil man einfach nur gekrümmt irgendwo auf der Couch rumliegen kann. Es hilft keine Schmerztablette, es hilft kein Wärmekissen.
So wie Männer, wenn sie einen Schnupfen haben.
Ungefähr so. Ja, wobei, ja, es ist schon ein krasser Vergleich. Ja. Also,
ich meine, sind wir
jetzt mal kurz vorsichtig da. Weiß ich nicht. Und genau, also auf jeden Fall wurde das halt eigentlich immer so abgetan oder wird es auch immer noch so mit, ja, so ein bisschen Regelschmerzen, das ist ja normal. Deshalb wird es auch oft übersehen, wenn zum Beispiel Frauen dann irgendwie, keine Ahnung, also wird oft für eine Blinddarmentzündung gehalten zum Beispiel, wie es bei mir auch war. Mhm. Ich kam dann ins Krankenhaus, weil ich so starke Schmerzen hatte, dass ich mich übergeben musste und ich war quasi, mir wurde schwarz vor den Augen und ich konnte nicht mehr gehen. Mhm. Da war dann auch erst die Spekulation auf Blinddarmentzündung und da es aber dann verging und man konnte halt keine, also der Druck, die Druckempfindlichkeit an der Stelle war nicht da, wurde das dann verworfen und dann eben dieser Endometriose-Verdacht aufgeworfen. Also es ist einfach eine Frauenkrankheit oder eine Krankheit von Menschen mit Gebärmüttern. Und die Krankheit ist eigentlich so, dass es diese gebärmutterartigen Zellen, die eigentlich in der Gebärmutter sein sollten, die siedeln sich außerhalb an, also irgendwo im Bauchraum. Die können überall sein, die können am Darm sitzen, die können bis zum Magen hoch, also die können da irgendwo sein. Und das sind so diese Zellherde und die kann man entfernen dann bei so einer Bauchspiegelung. Das wurde dann auch bei mir gemacht, weil der Verdacht hat sich bestätigt. Und das wird dann so weggeödet, diese Herde, wo die dann sind. Aber die können halt jederzeit wiederkommen. Also das ist nicht gesagt, dass wenn man die entfernt, dass die dann weg sind. Und was auch noch ein großes Thema bei Endometriose ist, meistens wird diese Krankheit erst festgestellt, wenn Frauen einen Kinderwunsch haben und nicht schwanger werden können, weil Endometriose kann unfruchtbar machen oder schränkt es sehr ein, macht es sehr schwierig.
Ich formuliere mal wieder vorsichtig. Erstens, ich habe eine Kollegin, die das hat, die Kinderwunsch technisch auch schwierig war. Das, glaube ich, darf man erzählen, weil die hat auch in einer großen Zeitung einen tollen Bericht darüber, also eine Reportage über sich und die Erzählung mit Endometriose. Ich frage sie mal, vielleicht können wir das dann im Nachgang in der Story auch nochmal teilen, weil es ist schön zu lesen. Das war jetzt auch schon wieder ein bisschen her wahrscheinlich, aber
ist ja egal.
Dann habe ich eine ehemalige Kommilitonin, die ich sehr, sehr schätze, die sich ungefähr zeitgleich mit deiner OP die Gebärmutter entfernen ließ,
okay,
weil die hat Endometriose plus irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Ganz viele lateinische Begriffe aneinandergereiht, die ein cooles Wort ergeben, wo man mit Scrabble bei Scrabble 1000 Punkte kriegt, die dann auch in der Insta-Story sehr
Awareness spreadet. Wir könnten mal eine Folge machen, wo wir alle englischen Begriffe vermeiden.
Okay. Geht los. die hat sehr tough, sehr tough und souverän über die OP und so berichtet in der Story und fand es sehr interessant, es zu folgen, dem zu folgen. Also es wird ein immer
präsenteres Thema.
Ich wollte populär sagen, aber das ist der falsche Begriff. Ein immer populäreres Thema.
Immer mehr Leute wollen Endometriose haben.
Also es rutscht halt in den Mainstream. Also ich glaube, das war halt vorher in irgendeinem der Känguru-Chronik-Bücher kommt mal ein Gag über Endometriose vor.
Echt?
Und die Bücher sind ja mittlerweile auch, glaube ich, so 10 Jahre alt oder so. Und ich glaube, da war das erste Mal, dass ich den Begriff gehört habe und mal gegoogelt habe, was zur Hölle ist das eigentlich.
Es ist auf jeden Fall irgendwie krass, also zeigt auch wieder, wie die Medizin einfach auf Männer ausgerichtet ist, dass diese Krankheit so lange unerforscht geblieben ist.
Da ist übrigens auch ein krasses Thema, was ich vor kurzem gelernt habe im Arbeitskontext. Herzinfarkte bei Frauen. Ja,
werden meist nicht erkannt.
Super crazy, wusste ich überhaupt nicht.
Viel, viel mehr Frauen sterben an einem Herzinfarkt, weil die Symptome komplett anders sind.
Ich habe die Zahl gerade vergessen, aber es sind krass viel mehr. Ja. Ich habe 10-mal, keine Ahnung, quoted mich nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht genau, aber vergessen. Es ist halt so, also dass auch die meisten Medikamente meistens nur an Männern getestet werden. Was aber natürlich auch, muss man ein bisschen zur Verteidigung sagen, oft daran liegt, dass es ja oft Langzeitstudien sind und dass Medikamente dann über 10, 15 Jahre oft getestet werden. Und Frauen halt, wenn die halt schwanger werden, dann können die halt nicht mehr an so Studien teilnehmen. Und dann fallen die halt raus oder verfälschen das Ergebnis oder so.
Und anscheinend ist das Problem auch so ein bisschen, liegt anscheinend auch daran, wie Studien ausgewertet werden, weil du Studien oft als die Testgruppe von 100 Personen formuliert bekommst und dann aber nicht aufgeschlüsselt kriegst, okay, sind das jetzt 100 Männer, 100 Frauen, 50-50?
Also so nach Gender. Also auch von Thema Dosierung. Thema Wirkstoff ist meistens auf Männer ausgerichtet. Also auch wenn du jetzt irgendwie eine Ibu nimmst oder so, das wurde mit großer Wahrscheinlichkeit, bevor es eingeführt worden ist, hauptsächlich an Männern getestet. Mittlerweile weiß man es halt, weil jeder eine Ibu schon mal genommen hat und irgendwie die Auswirkungen kennt. Also einfach von dem Thema her. Und also interessantes Thema. Man könnte jetzt auch irgendwie wieder auf die Verhütungsthematik eingehen, weil es ist zum Beispiel auch so, dass eben bei Endometriose Frauen eben mit Kinderwunsch oft nicht schwanger werden können oder dass es viel schwerer ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn Frauen eine Spirale eingesetzt bekommen, dann bekommen die ja ihre die Blutung nicht mehr, die Monatsblutung meistens. Wenn du aber Endometriose hast, bekommst du die trotzdem. Also ist jetzt, die Aussage ist ohne Gewähr. Ich bin jetzt in der Endo-Bubble in Instagram und da wurde das schon von ein paar als Symptom so genannt. Und bei mir war es ja genauso und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil alle immer so, ich habe ganz oft gelesen, so eine Nebenwirkung bei der Spirale, über die keiner spricht, ist, dass man seine Tage nicht mehr bekommt. Und ich so, ja geil, hätte ich gern. Genau, und das finde ich ganz interessant, dass das anscheinend, wie gesagt, Angaben ohne Gewähr, bei Leuten mit Endometriose nicht so ist, dass die, wenn die Spirale sitzt, trotzdem noch Blutungen haben. Und da gibt es so ganz, ganz viele Punkte. Übrigens, was ich gelernt habe.
Verhütungsthema finde ich zum Beispiel, dass über Vasektomie und sowas viel zu wenig gesprochen
wird. Extrem. Ich habe letzte Woche die Pultreportage mir angesehen, wo die über den heißt es Verhütungsring? Vielleicht heißt es Hodenring. Ich weiß es nicht. Aber es gibt so einen Ring, der ist so ungefähr und halt so ein bisschen dicker oder gibt es auch in verschiedenen Größen. Und es ist so ein Verhütungsmittel für Männer. Und das passiert quasi, die Verhütung funktioniert dann so, dass Männer das mindestens 3 Monate tragen müssen und das stülpst du halt so über den Penis und dann ziehen sich die Hoden quasi in diese Leistengegend, wo sie rausgekommen sind, zurück. Und dadurch, dass es da so warm ist, also zu warm eigentlich für Hoden, weil das hat ja einen Grund, dass die draußen sind eigentlich, sterben die Spermien ab. Und die werden verlangsamt, es werden weniger. Und wenn man das quasi 3 Monate getragen hat, dann wirkt das quasi. Und ich finde das sau interessant. Und der Typ in der Pulsreportage hat das halt leider nur 2 Monate getestet, obwohl er in Betreuung von einem Urologen war. Und irgendwann so ganz zum Schluss von der Reportage sagen die dann so, ja, das wirkt eigentlich erst nach 3 Monaten. Und er sagt halt einfach so, ja, es hat jetzt 2 Monate, hatte er das oben und es quasi wirkt ja gar nicht so krass. Aber die Beweglichkeit von den Spermien hat sich irgendwie um 80% gelindert oder verlangsamt.
Verstehe ich nicht, weil du machst es 3 Monate und dann nach 3 Monaten ist es wirksam und dann machst du es nicht mehr.
Du musst es halt mindestens 3 Monate schon oben haben, weil anscheinend erneuern sich Spermien ja alle 3 Monate und erst nach 3 Monaten ist es halt safe, dass da nichts mehr befruchtet werden kann. Und
dann trägst du das für immer.
Du trägst es 13 bis 18 Stunden pro Tag zum Schlafen und für Geschlechtsverkehr darf man es runternehmen.
Na dann lieber schnipp, schnipp.
Ja, Vasektomien übrigens, auch tolles Thema, weil wir gerade bei Studien waren.
Ja.
Bei Vasektomien heißt es oft, dass Männer, wenn die 10 Jahre nach der Vasektomie sich das wieder rückgängig machen wollen, dass die dann nur noch irgendwie, also dass sie 70% weniger fruchtbar sind und deshalb machen es so wenige, weil dann sind die ja nicht mehr fruchtbar. Dass der Mann aber in der Zeit 10 Jahre älter geworden ist.
Wollte ich gerade sagen, das ist auch ein Studienauswertungsproblem.
Ja, verstehe ich auch nicht und ja, aber das ist auch wieder so ein Thema. Ich glaube, 3% aller Männer in Deutschland haben sich eine Vasektomie machen lassen. Es sind sehr, sehr wenige. Und der Eingriff der wird ja unter Narkose, glaube ich, durchgeführt.
Keine Ahnung. Ich versuche so ein bisschen, mich aus den Krankheitsthemen im Privatumfeld rauszuhalten, weil ich da sowieso schlecht bin im Verarbeiten von Krankheitssachen und in der Arbeit eh schon viel Scheiß recherchieren muss teilweise. Das heißt, in meinem Privatleben wische ich das Thema dann meistens so weg. Aber das Thema finde ich trotzdem spannend, weil erstens Hashtag no kids ever. und zweitens verstehe ich nicht, warum das nicht auch in der Jugend schon ein Thema wird. Also warum weiß man nicht, dass das geht?
Eine Vasektomie?
Ja.
Ja, ich glaube, weil es einfach zu wenige machen und jeder kennt zu wenig, die das machen. Also wenn du jetzt 5 Freunde hast, die alle sagen, hey, boah, ich hatte eine Vasektomie, geil. Aber wäre es
nicht total clever, das mit 15 zum Beispiel, also keine Ahnung, ob man das in der Jugend darf und in der Entwicklung und bla bla blub, keine Ahnung, aber wäre es nicht total clever, mit 15 das zu machen und dann mit 25 wieder rückgängig zu machen? Weil in der Zeit sollte niemand Vater werden. Punkt, aus.
Ja, ja, also glaube ich, hängen mehrere Dinge da zusammen. Also einerseits natürlich Sexismus, ja, weil da muss sich natürlich die Frau drum kümmern, ist klar.
Ja, aber das meine ich ja. Also, weil das Thema Kondom ist ja auch irgendwie
schwierig bei manchen.
Schwierig beim, also, ja, und das meine ich gar nicht, sondern ich meine auch eher so, es ist doch simpler, also wenn es jetzt nur um Verhütung gehen soll, einmal zum Doktor zu gehen, mhm, und zu sagen, hey, mach mal Schnipp, Schnipp und in 10 Jahren kann ich wieder rückgängig machen.
Ja, also anscheinend, also ich habe da letztens mich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, ist es gar nicht so easy peasy, dass man das wieder zusammennimmt. Also es kann Komplikationen geben, aber ist ein geringer Prozentsatz.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, im ersten Moment dachte ich mir so, ja, dann ist es ja schon blöd. Aber im nächsten Moment dachte ich mir so, ja, so eine Spirale einsetzen ist ultra schmerzhaft. Und es kann auch Komplikationen geben, so eine Kupferkette, die quasi ja mit so einem Knoten in die Gebärmutter innen drin reingesteckt wird und vernarbt und beim Rausziehen kannst du einfach einen Teil von der Gebärmutter verlieren, finde ich jetzt auch nicht so geil, kann auch dann dazu führen, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst. Also irgendwie so das Risiko so.
Ich wollte gerade einen ganz schlechten Piercing-Gag machen. Never mind. Ja, gut. Somit zum Stimmungskiller. Endometriose.
Yay.
Nächstes Thema.
Ich war schon geschrieben und habe Fantasy-Romane gelesen.
Ja, genau.
Das war es eigentlich auch schon.
Ja, wir können ein bisschen über Fantasy sprechen, weil ich bin, also ich habe früher Fantasy nie verstanden. Dann habe ich so über Herr der Ringe kurzzeitig mal so eine Fantasy-Phase gehabt, wo ich auch die Buchreihe, ich glaube, es heißt Republic of Thieves, wenn mich nicht alles täuscht, das sind 7, weil es sind ja immer 3 oder 7 Bände, in dem Fall sind es 7 Bände, die habe ich gelesen und fand es total toll.
Halt echt, es sind immer 3 oder 7.
Immer
egal
3 oder 7.
Bei was. Ja. Nee, bei Twilight waren es 4.
Wir sprechen hier von Qualitätsliteratur.
Okay.
By the way, Vampire, freue ich mich auch schon jetzt drauf. Ende des Jahres kommt die Neuverfilmung von Nosferatu.
Wer macht es?
Mir fällt der Name nicht ein. Der Lighthouse gemacht hat.
Ah, der. Schreiben wir in die Shownotes.
Ich verstoße gegen meine eigene Regel und google.
Mensch.
Mir fällt sein Name nicht ein. 2024, Nosferatu. Robert Eggers. Hm. Der Lighthouse, also Leuchtturm, The Witch. 2015, Anya Taylor-Joy, The Witch.
Ich weiß, dass Anya Taylor-Joy damit spielt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
Oh, unbedingt angucken.
Es ist ein großer Film, oder?
Also, das Genre ist, glaube ich, Folk Horror. Es ist schon gruselig, aber es ist so ganz, 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 ganz speziell gruselig.
Ist es so wie also The Village?
The Village ist kacke, weil es halt das schlechteste Twist-Ending ever ist.
Also ich habe mich schon gegruselt. Ich grusel mich aber auch sehr leicht.
Also du wirst dich bestimmt gruseln. Boah, schwierig zu sagen. Also
ich werde werde ich mir auf meine Liste schreiben, zusammen mit The Neon Demon, den du mir jetzt geliehen hast auf DVD. Und ich muss jetzt erstmal schauen, wo ich das abspielen kann, weil ich habe keinen DVD-Player.
Ich habe mir eine Blu-ray vor kurzem gekauft, weil sie im Angebot war, und habe dann festgestellt, ich habe in Berlin keinerlei Möglichkeit, eine Blu-ray abzuspielen.
Ja, dann musst du dir eine PlayStation kaufen.
Ja, die habe ich ja hier.
Ja, nimm sie mit.
Ich will ich nicht haben, weil dann zocke ich nur noch PlayStation.
Selbstschutz.
Ja, tatsächlich.
Ja, Fantasy.
Also, Neon Demon will ich, dass du dir anguckst, weil da ist auch ein Feminismus-Thema in diesem Film und ich liebe die Ästhetik des Films sehr.
Genau, ich weiß noch damals, als wir die Arbeitgebermarkenkampagne gedreht haben, da hattest du den auch als
Referenz, ja. Da haben wir über Euphoria und Neon Demon den Look definiert. Nicholas Winding Refn ist der Regisseur von diesem Film. Der hat unter anderem Drive gemacht zum Beispiel.
Ah ja. Ja, und Elle Fanning spielt mit.
Ja, also Cast ist fantastisch.
Christina Hendricks und Keanu Reeves.
Ja, und Nicholas Winding Refn ist exakt genau so farbenblind, wie ich farbenblind bin. Also der hat den gleichen, die gleiche Diagnose an Farbenblindheit. Und glaube ich, deshalb hat er so einen High-Contrast-Neon-Look, den ich halt auch total geil finde. Ja. Weil ich glaube, wir beide sehen halt die Farben dann normal.
Ja.
So alle anderen haben so, oh mein Gott, meine Augen, meine Netzhaut brennt weg. Und wir so, wow, voll das schöne Pink.
Ach, voll schön.
Und The Witch kann ich dir auch leihen. Da musst du dich mal in meinen YouTube-Channel einloggen, weil den Film habe ich auch auf YouTube gekauft, tatsächlich. Kannst du dir dann illegal über meinem YouTube-Channel angucken. Und würde ich dir auch sehr empfehlen, weil es auch meiner Meinung nach erstens einen Feminismus-Aspekt hat, zweitens ist Anya Taylor-Joy, ich glaube, es war ihre erste Rolle und sie ist absolut unfassbar fantastisch. Also wirklich.
Wann kam der raus?
2015, ah, okay. Sowas.
Ja, aber ich kenne Anya Taylor-Joy tatsächlich als erstes noch von Split, aber der war später, glaube ich, oder? Der war 2017.
Split mit James McAvoy?
Yes.
Da habe ich Anya Taylor-Joy gar nicht im Gedächtnis.
Ja, doch, da ist sie, die entführt wird. Also die eigentlich eine Hauptrolle.
Ja, ja, klar.
Ja. Ja. Da hat sie halt noch braune Haare und Wangen.
In The Witch ist sie grandios gut und ich mag den Film sehr, sehr, sehr gerne. Auch von der Stimmung her. Also ja, es ist gruselig, aber es ist nicht so. Es ist eigentlich irgendwie kein Horrorfilm und es hat keinen einzigen Jumpscare und sowas. Also es ist nicht billig.
Das ist gut, okay, gut. Ja, dann werde ich
mir. Weil Jumpscare-Horror mag ich ja auch gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Aber jetzt erzähl von Fantasy. Du hast den Einstieg gefunden über.
Also über Herr der Ringe bin ich zum Fantasy-Genre überhaupt.
Ja, same, irgendwie. Aber ich war halt 9.
Ja, und ich fand Herr der Ringe immer doof, bis mir erklärt wurde, dass ich mich quasi zu sehr auf den Fantasy-Aspekt fokussiere und die Story nicht verstehe oder die Story ignoriere. So. Also mir musste erst erklärt werden, warum man sich Herr der Ringe anschaut und warum man das gut findet oder was man daran gut findet.
Und was so findet man daran gut?
Die Friendship-Story und die Charakterentwicklung und so die Thematiken vom von der König, der zurückkehrt, obwohl er vorher seine Stellung ablehnt und so. Also so diese die Personality, Character Art Stories findet man halt.
Weil
gut.
Ich finde auch, Herr der Ringe ist so ein wunderschönes Beispiel von, wie kann ein Film, der quasi 3 weibliche Sprechrollen hat, so unfassbar untoxisch maskulin sein. Also das ist so diese
außerdem finde ich nach wie vor den But I am not a man Szene am Schluss, also die ich reiß mir den Helm runter und no man can kill me, well I'm not a man.
Ja, genau.
Finde ich nach wie vor eine fantastisch
extrem
grandiose Szene.
Gänsehaut.
Obwohl diese Rolle ja eigentlich, also die findet ja vorher nicht statt, so wirklich.
Hast du die Extended Versions alle gesehen?
Ja.
Weil ich finde, ich habe ja lang die nicht gesehen. Ich war immer total enttäuscht, dass Eowyn halt zum Schluss irgendwie alleine dasteht. Und ich war wirklich, das hat mich, meine komplette Jugend hat mich das aufgeregt, dass Eowyn dann zum Schluss halt Aragorn nicht bekommt. Ich meine, ja, Aragorn und Arwen, Endship. Aber das hat mich immer so ein bisschen gestört. Und dann habe ich eben vor ein paar Jahren das erste Mal die Extended Version gesehen und habe halt dann gesehen, wie halt ihre Zukunft dann aussieht, dass sie halt dann irgendwie so ein bisschen mit Faramir so ein bisschen anbandelt. Und sie findet auch viel mehr statt in den Extended Versions.
Das stimmt, ja.
Und ich finde auch, dass ich skippe ja immer im dritten Teil, skippe ich immer die Frodo und Sam Geschichte. Ich bin immer so, okay, weiter. Aber wenn die
ja,
Extended
aber Frodo ist ein
so
weinerlicher
schlimm.
Kleiner
ja,
Pisser.
Aber Extended finde ich es nicht so schlimm, weil Extended, das sind halt so, das sind natürlich Filler-Szenen, die man rausnehmen konnte für den Kinocut.
Ja, und das wurde auch gemacht, aber dadurch, dass die Szenen drin sind, nervt die Frodo-Sam-Story nicht so
ja,
sehr.
Ja, genau.
Ja.
Und auf jeden Fall, also wirklich, wirklich wert, diese Extended Versions anzusehen.
Übrigens bei vielen Filmen, wenn es eine Extended-Variante gibt, immer die gucken, weil ich habe auch bei Terminator 2 zum Beispiel, den ich viel zu früh in meinem Leben gesehen habe mit, keine Ahnung, 9 oder so, und damals schon cool fand und damals waren halt so diese Actionhelden, also Stallone und Schwarzenegger waren halt irgendwie so ein Ding. Und ich habe Terminator 2 mit viel zu früh gesehen und habe immer irgendwie so gedacht, guter Film, aber irgendwie so ganz verstanden oder so ganz rund ist der nicht. Und dann habe ich, keine Ahnung, vor nicht allzu vielen Jahren, vor 5, 6 Jahren oder so, endlich mal die Director's Cut-Variante gesehen. Und da gibt es auch so einen Teil der Handlung, der im normalen Film einfach nicht vorkommt. Mhm. Und der erklärt schon auch nochmal so, vor allen Dingen alle Sachen, die dann in Teil 3 bis 12 oder so stattfinden, also dieser Krieg der Maschinen und so, also so wirkliche nie, Logik.
Ja, ich habe tatsächlich noch nie Terminator gesehen, also keinen der Teile.
Finde ich nicht schlimm.
Okay.
Ich glaube, dass man Teil 1 ist ein grandios guter Film. Mhm. Da hat man auch nicht so, da ist der Fokus auf Sarah Connor, nicht die Sängerin, sondern die Hauptrolle in Terminator heißt Sarah Connor. Mhm. Und die hat auch eine ganz, ganz tolle, starke Mutterfigur. Und im Teil 1 ist vor allen Dingen toll, dass man Arnold Schwarzenegger als diesen kühlen Killer-Roboter eingesetzt hat und nicht als den I am the Action Hero.
The Action Hero.
Und deswegen Terminator 1 kann man ruhig mal gucken, ist immer noch ein guter Film, auch dafür, dass er aus den 80ern ist, ich glaube 86 sowas, früher, 84, 87, keine Ahnung, eigentlich auch gut gealtert, kann man sich mal angucken. Terminator 2 hat dann meiner Meinung nach eine fantastische männliche Hauptrolle mit, fällt mir sein Name nicht ein, spielt auch in American History X, der spielt quasi den Sohn von Sarah Connor. Keine Ahnung, mir fällt sein Name nicht ein. Egal, auf jeden Fall, der spielt fantastisch. Sarah Connor selber hat dann eine immer noch gute Rolle, aber der Fokus ist halt auf Arnold Schwarzenegger als der Action-Hero. Und das ist eigentlich ab, also im Teil 2 die eigentliche Schwäche. Mhm. Fokussiert sich zu sehr auf eine Person und nicht mehr auf die Story. Und alles, was danach kommt, von Teil 3 bis 127 ist halt irgendwie so eigentlich die Backstory, die Lore. Mhm. Und da finde ich, muss man nicht gesehen haben.
Okay.
Und es kommt ein neuer Alien-Film ins Kino dieses Jahr.
Zum Glück.
Ja, ich liebe dieses Franchise. Das,
ja, aber
ich mag keinen Science-Fiction, aber Alien ist 10 von 10.
Ja, das ist bei mir, ich glaube, wir haben da letztens gar nicht mehr drüber gesprochen und ich schaue gerade bei dir in deinem Wohnzimmer rum und da steht einfach ein Alien und guckt mich an.
Da steht ein Alien, ja.
Ein goldener?
Ja.
Gibt es eine Story dazu?
Ja, aber die ist nicht wert im Podcast erzählt, die ist random.
Okay. Also,
nein.
Okay.
Nein, aber der Alien sieht immer so aus, als hätte er hinter diesen schwarzen großen Augen eine Kamera versteckt.
Das stimmt.
Ja,
wenn hat er aber jetzt nicht. Anblinken würde.
Also ich hoffe, er hat sie nicht. Und wenn, wären die Batterien leer, weil er ist schon sehr alt.
Okay.
Also es ist eine Solarzelle eingebaut. Dann filmen
wir uns. Da kommt aber auch kein Licht hin. Steht ja hinter dem Lautsprecher. Wo soll da eine Sonne herkommen? Ja. Nun denn, Science Fiction, Dune.
Hatten ja, ich immer noch nicht gesehen. Ich kenne nur.
Doch, ja, wir haben ja letztens über Zendaya gesprochen. Und Dune finde ich nach wie vor, obwohl ich kein Science Fiction mag, ich finde sowohl den ersten Teil als auch den zweiten Teil hervorragend und war selten so gefesselt im Kino. Der Film da 2 Stunden 45, fantastische 2 Stunden 45 und ich war so, nach der ersten Stunde wusste ich nicht, dass erst eine Stunde vorbei war. Ich dachte mir so, ah okay, jetzt kommt wahrscheinlich das und das noch und dann ist der Film wahrscheinlich zu Ende. Mhm. Dann habe ich kurz aufs Handy geguckt, dann war es eine Stunde vorbei und ich so, oh, nein. Und dann dachte ich mir so, boah, das werden aber jetzt noch lange ein dreiviertel Stunden. Aber ja, die waren so schnell vorbei, weil so viel passiert ist.
Spannend.
Und fand ich, also ich mega, kenn, mega gut.
Ich kenne nur die alte Dune-Verfilmung von David Lynch, die ich nicht mag. Vor allen Dingen, weil er selber sich ja auch distanziert hat von dem Film, weil der in, da haben die Studios sich bekriegt und wollten was anderes, als er wollte. Und am Ende ist eigentlich, ja, es ist eigentlich Murks.
Ja, und das, also die neuen Verfilmungen, das ist ein richtiges Epos. Mhm. So, es ist so Herr der Ringe, aber als Science Fiction.
Ah ja, und das Einzige, was mir sonst noch dazu einfällt, ist eine Band, die ich mal sehr gut fand. Die heißt Shai Hulud. Und Shai Hulud ist ja der Wurm.
Ah.
Der Sandwurm-Gott oder so.
Ah. Ich liebe diese ganzen Memes, wo irgendjemand im Gang steht und schreit und dann so. Jetzt kommt der Wurm. Lieb's. Genau, und das ist so, das war jetzt so mein, also, das ist wie Fantasy, wie gesagt, das ist so ein Fantasy mit der Lore, ist so wie Herr der Ringe-Feeling, nur eben.
Ich finde, wenn man Lore sagt und Deutsch ausspricht, dann klingt es wie Hannelore.
Lore.
Lore ist viel cooler.
Lore.
Die Lore.
Ja, genau. Also es wird jetzt sehr viel, gibt sehr viel Backstory, sehr tolles Worldbuilding, sehr, also wirklich, wirklich eine tolle Welt. Und jetzt komme ich auf das Anfangsthema zurück.
Ja.
Die Bücher, die ich jetzt gelesen habe, Akutar, heißt kurz, es heißt A Court of Thorns and Roses und quasi die Abkürzung ist halt Akutar.
Ja.
Wurde, also ich glaube, das erste Buch kam 2015 oder so raus und die letzten Jahre wurde halt das übelst gehypt auf BookTok, Bookstagram und so und alle sind halt total in love und ich habe dazu eine kleine Meinung abgegeben in meinem Reel, das ich gestern gepostet habe und war, während ich das geschrieben habe, war ich irgendwie beim zweiten Buch schon auf Seite 96. Ich habe dann gestern den ganzen Tag gelesen, bin jetzt auf Seite 296. Und ich muss sagen, ich habe beim ersten Teil geschrieben, dass ich die Love Story ein bisschen unauthentisch fand und obwohl das Writing richtig, richtig gut ist, also ich mag ihren Schreibstil also die Autorin ist Sarah J. Maas. Ich mag den Schreibstil sehr gerne, sie beschreibt sehr, sehr viel. Es ist jetzt im zweiten Teil viel, viel besser, also ich bin absolut in love mit diesem zweiten Teil. Und ich glaube fast, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie damals jünger war, als sie den ersten Teil geschrieben hat, oder ob das Absicht war, weil die Love Story im ersten Teil, ohne jetzt zu spoilern, glaube ich, war nur ein Mittel zum Zweck. Und jetzt im zweiten Band, finde ich, wenn man den zweiten Band jetzt liest, dann versteht man mehr, warum das im ersten Band so und so geschrieben war. Und ich finde es richtig, richtig gut. Sie hat das Rad nicht neu erfunden. Sie hat wirklich die Tropes, die es überall gibt. Also Enemies to Lovers und alles Mögliche und Grumpy Main Character und oh mein Gott, I'm not like other girls. Ich mag keine Kleider, aber trotzdem liegen mir die Männer zu Füßen. also so alles drin. So ein bisschen cringe ist es schon ab und zu. Aber ja, so
wegen der Tropes gut. Mag ich ja generell keine Love Story, weil ich immer der Meinung bin, vor allen Dingen bei Filmen, wo man eh eine limitierte Zeit hat, wenn der Film nicht ohne Love Story funktioniert, ist es ein schlechter Film.
Und meine Devise ist, ohne Love Story schaue ich es mir nicht an.
Schade, weil ich finde, dass das ganz oft auch die Love Story, also natürlich, weil es meistens Männer Regie führen und schreiben, aber ich finde, die Love Story macht auch ganz, ganz oft die weiblichen Charaktere kaputt.
Das stimmt.
Und deshalb mag ich Alien total gerne, weil da einfach eine Frau im Fokus steht und die einfach total tough ist und schon auch so ein bisschen von Männern angegeilt wird, aber es ist ihr egal, weil sie ist eine taffe Frau.
Ja.
Und sie ist nicht so, oh mein Gott, Romeo, du hier?
Ja, also was ich, also tatsächlich gebe ich dir in dem Sinn absolut recht. Mhm. Ich finde es auch immer schwierig, wenn dieses Happy Ever After für jede Frau immer ist, sie verliebt sich.
Mhm.
Also ich finde, es muss Filme geben, wo es eine starke weibliche Hauptrolle gibt, die nicht, wo nicht das Tolle ist, wo sich dann
ganz,
sie
ganz schlimm verliebt. Zum Beispiel finde ich Indiana Jones als Filmreihe, weil da die Frau einfach reingeschrieben wurde, weil irgendwer vom Studio gesagt hat, wir brauchen noch eine Frau.
Ja, und das merkt man ganz oft.
Du merkst es ganz oft, weil das ist einfach eine ultra nervige, völlig nutzlose Rolle. Also brauchst du nicht und geht dir einfach nach 5 Minuten gucken auf die Nerven. Und der Takeaway ist, ein starker Archäologenmann braucht keine Frau, weil die nervt einfach nur. Also das ist die Frauenrolle in Indiana Jones.
Und das merkt man halt ganz oft. Und aber auch wenn, also in Büchern oder so, ich finde es immer ganz schwierig, wenn immer so the damsel in distress, wenn immer so die Frau ist und dann so das Endziel von der wird dann so hingeschrieben, als wäre das, sie muss jetzt einen Mann finden.
Und die damsel in distress-Rolle kann man ja eigentlich auch nutzen, weil ich finde die zum Beispiel in so alten Film-Noir-Krimis.
Also damsel in distress heißt übrigens Jungfrau in Nöten. Also kann man so übersetzen.
Also ist der das Klischee, der Trope.
Genau. Ja. Der und Trope ist übrigens, was heißt Trope auf Deutsch?
Klischee.
Ja, ist es?
Story Trope.
Und Trope ist halt einfach, ja genau, ein Stereotyp. Also es gibt gefühlt irgendwie in Filmen gibt es halt 12 Handlungsstränge.
Es gibt 12 Stories, die man erzählen kann. Und es gibt, glaube ich, 24 Charaktere, die immer wieder auftauchen.
Genau.
Zum Beispiel das Smart Girl ist Hermione, wie auch immer.
Hermine Granger.
Ja, ich hasse Harry Potter. Ist der gleiche Charakter wie Lisa Simpson zum Beispiel.
Genau, also das sind so Character Tropes. Und dann gibt es halt Story-Tropes in Büchern halt vor allem irgendwie so, was ein Klassiker ist, so, there was only one bad. Also so diese Story-Entwicklung von einer Love-Story, wo dann quasi darin gipfelt mehr oder weniger, dass es dann, dass die irgendwo hinkommen und da gibt es nur ein Bett. Und das kommt halt total oft vor, weil darin gipfelt entbrennt dann die Love-Story.
Der Film Scream zum Beispiel hat alle Story-Tropes im Horror-Genre mal auf die Schippe genommen, weil dieses Ich bin gleich wieder da.
Lass uns aufteilen. Du gehst da lang, ich gehe da lang.
Oder ich gehe mal nach oben, ist auch so der klassische Fehler in Horrorfilmen. So.
Genau, also das sind Tropes für alle, die das nicht kennen.
Zwei Dinge. Erstens wollte ich noch sagen, also wir springen im Thema ins nächste Kapitel. Und zwar wollte ich sagen, wir haben ja mal den Claim gehabt, wir sind der Sunset Club auf Fisch bestellt.
Auf Fisch.
Auf Fisch bestellt. Und es hat sich in der, ich glaube, vorletzten Folge Sunset Club total bewahrheitet, weil ich habe so lachen müssen, als ich die Folge gehört habe, weil sie einfach eins zu eins unsere Folge.
Genau das Gleiche dachte ich mir auch, wie ich es gehört habe.
Die Folge von uns heißt Frauen ohne Hobbys, glaube ich. Und die von Sunset Club, ich glaube, es ist Folge 40, bin mir nicht ganz sicher. Und da sagt Sophie Passmann einfach wirklich eins zu eins genau das, was wir in unserer Folge schon gesagt haben. Ich finde es hilarious.
Ja, und es passiert so oft. Also es ist auch wirklich, da gab es so ein paar Momente in der vorletzten Folge, wo ich mir das so dachte. Und ich dachte, boah, wir sind einfach echt der Sunset Club auf Fisch bestellt. Ja. So
ohne Klimmzug-Challenge bisher.
Ohne Klimmzug-Challenge bisher. Aber
wobei da hier, die hängt nicht mehr, never mind, aber da kann man Klimmzüge machen. Also wenn wir noch eine Klimmzug-Challenge ranhängen wollen, here we go.
Ranhängen. Ungern tatsächlich.
Ungarn, okay.
Ungarn.
Und damit, ich hatte vorhin eine grandiose Überleitung zu diesem folgenden Thema. Die ist aber jetzt schon so lange her, dass ich sie eigentlich nicht mehr machen würde. Ich mache sie trotzdem.
Wir können das ja als alternativen Handlungsstrang machen. Ich schneide einfach zwei Folgen.
Extended Director's Cut.
Genau. So kennst du die Bücher, wo du dann am Ende der Zeit auswählen musst, welche Entscheidung du triffst.
Habe ich geliebt.
Ich auch. Ja. Und dann kommst du quasi, und dann, wenn du dich so entscheidest, lese auf Seite 184 weiter. Ja. So eine Folge machen wir mal.
Bandersnatch.
Genau, Netflix gab es mal, die Black Mirror-Folge.
Apropos Herr der Ringe, es gab ja dann danach auch The Hobbit. Und The Hobbit ist genauso, wie mir die Weird Crimes Live-Podcast-Folge vorkam, gestreckt auf unnötig lange Zeit.
Oh, wow, okay, das war, what a ride, dieser Satz.
Völlig unnötig lang. Nee, stimmt auch nicht so ganz. Also, ich war.
Also erstmal kurz, Hobbit-Filme existieren in meinem Gehirn nicht. Also die blende ich aus. Ich
habe sie zweimal gesehen, auch Extended-Variante.
Okay.
Also es gibt davon auch eine Extended
Version. What?
Weil die drei Folgen, also die drei Filme waren noch nicht lang genug. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn man es geschafft hätte, einen Film, vielleicht ein Dreistünder, also so ein zwei, drei Viertelstunden wie Dune, draus zu machen, wäre das auch noch ein richtig nicer Film geworden.
Ja klar, es ist so ein dünnes Buch und es hat echt, das ist zum Beispiel auch, da wurde eine Love Story reingescriptet, die es nicht gab. Legolas existiert nicht in diesem Film. Ja, Tauriel existiert nicht. Galadriel kommt nicht vor.
Und das finde ich ganz, ganz doof. Und das ist, glaube ich, auch so eine Studioentscheidung von Leuten, die sich mit dem Source Material, mit dem Material, mit dem Ausgangsstoff einfach nicht auseinandergesetzt haben und nicht verstehen, welchen Film sie da gerade machen.
Ja.
Und dann kommt halt so ein Murks raus und man erfindet Charaktere oder man denkt sich, Legolas ist ja ein Verkaufsschlager, den brauchen wir unbedingt da drin.
Ich als offiziell größter Orlando Bloom-Fan in Deutschland auch ich bin der Meinung, dass es Legolas in diesem Film nicht gebraucht hätte. Vor allem, absolut, weil seine Kontaktlinsen so richtig schlecht sind in den Hobbit-Filmen.
Alles an dem Film ist schlecht im Vergleich zu Herr der Ringe. Also ja, alle Special Effects sind ja richtig mies.
Ja, vor allem, und du sagst es Special Effects, weil bei Herr der Ringe gab es sehr, 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 sehr wenig Special Effects.
Und wie immer, CGI ist kacke, ja, macht es einfach in real oder spart euch den Scheiß.
Genau, also die Orkmasken, also wie das einfach, da war so viel Liebe drin und die ganzen Sets und da merkst du einfach wirklich bei Hobbit, dass da nicht so viel Zeit investiert wurde.
Ja.
Das Ganze.
Nicht so viel Zeit, leider, nicht so viel Liebe, nicht so viel Geld wahrscheinlich auch, oder man hat versucht, okay,
ja, vielleicht anders verteilt.
Und ja. I don't know.
Aber fand jetzt ich nicht zu gut. Weird Crimes. Du warst gestern bei Weird Crimes.
Ich war vorgestern. Am Karfreitag war ich bei Weird Crimes. Und zwar zum ersten Mal wurde in der Überarena etwas veranstaltet. Nicht mehr die Mercedes-Benz-Arena, sondern die Überarena.
Uber.
Uber. Uber.
Uber.
Uber Arena.
Uber wird das abgekapselte Franchise von Uber heißen, wenn es Flugtaxis gibt.
Uber Flights.
Dieser Witz ist geklaut.
Ja?
Credits gehen raus an den eigentlichen Erfinder dieses Witzes.
Also Karfreitag, die Uber Arena in Berlin, gefüllt mit 11.000 Menschen oder wie Ines sagte, 22.000 Füße. Mhm. Wir saßen zentral, mittig, relativ weit vorne, also sehr, sehr gute Plätze. Ich bin mega froh, dass wir da hingegangen sind und dass ich das einmal gesehen habe. Ich würde das nie wieder machen. Mhm. Ich fand gut daran, Weird Crimes live gesehen zu haben, die einfach so auf ihrer quasi Abschiedstour, wenn man so will, weil die, wer es noch nicht gehört hat, die gibt es ab Herbst nicht mehr.
Ja, leider.
Leider, ja. Und ich fand es gut, dass ich das noch so als Highlight einfach mitgenommen habe. Ich fand es total sympathisch gemacht. Es ist auch wie die Live-Folgen im Podcast und kann man sich schon mal reinziehen und ja, so weit, so gut. Meine Kritikpunkte sind, das Ticket hat mit Steuer, Mehrwerts, blabla und Versand, bliblablub, fast 90 Euro gekostet, was ich für zwei Mädels, die auf der Bühne labern, viel zu viel finde.
Aber in der Uber-Arena. Also musst du halt
aber
auch
I don't mitrechnen. Fucking care. Rechne ja, mal bitte, wie viel 11.000 mal 80 Euro ist.
Ja.
Und dann, wie viel kostet die Überarena zu mieten? Sagen wir 400.000 für einen Abend. Ist wahrscheinlich überdimensioniert sogar. Dann haben sie immer noch 400.000.
Ja, du hast
dann haben sie Personal und Licht und bla bla bla. Und dann sagen wir, sie haben noch 200.000. Dann ist alles bezahlt. Und dann finde ich es zu viel. Ich finde es zu viel für einen fucking Podcast. Oder du gehst nicht in die fucking Überarena, wenn du einfach nur ein Podcast bist.
Ja, weil gut, ich finde, aber die, 90, müssen die füllen ja das. Also es war ja ausverkauft.
Total, aber ich würde es trotzdem nicht nochmal machen, weil ich 90 Euro für einen Live-Podcast zu viel finde. Da sprechen zwei Menschen miteinander. Und alles, was an Show dabei ist, und das ist mein zweiter Kritikpunkt, ging mir auf den Sack.
Echt?
Total.
Ja, weil ich war ja im Dezember bei der beim Weihnachtsspecial in Köln. In der Lanxess Arena.
Lanxess Arena. Uber.
ich fand es schon ganz cool, weil ich hätte es, glaube ich, sonst, war schon krass lange.
Die hatten eine 45-minütige Pause.
Ach krass, nee, die gab es bei uns nicht. Bei uns
und dann habe ich mir so gedacht, okay, weißt du was, Lotti ist krank und vielleicht braucht die Pause zum Diabetes checken und zum Durchatmen, Chillen, Powernappen, was weiß ich, dann ist alles fein. Aber ich finde, ne, fast 45 Minuten Pause, nee. Mhm. Also ich war, der Fall, es war halt wie der Hobbit. Der Fall wäre auf, der war eigentlich interessant, er war auch Berlin-spezifisch und eigentlich super cool. Ich teaser mal nicht.
Nee, ich will den noch hören.
Kommt bestimmt live, also kommt bestimmt auf Spotify. Der Fall ist cool, aber ganz ehrlich, maximal eine Stunde. Mhm. Dann ist der Fall. Sorry, dass das so ein Verriss wird, das meine ich gar nicht so, weil ich liebe den Podcast. Aber ich fand's, also ich wurde so oft rausgerissen aus dem Fall, weil einfach die 40 Minuten Pause und dann zwischendurch mal wieder Füße und na, ihr Berlin, seid ihr noch da? Und so, ja, wo soll ich denn sein? Erzähl halt den scheiß Fall.
Ja gut, dann ist vielleicht einfach diese Live-Podcast-Geschichte halt nichts für dich.
Null. Also wirklich gar nicht. Ja. Und vielleicht noch so ein Laber-Comedy-Podcast eher, aber auch nur dann, wenn die einfach nur eine fucking normale Stunde machen und vielleicht noch so ein, 20 Minuten Publikums extra mit irgendeinem Spielchen oder so. Oder drei Fragen Publikumsinteraktion sind genug, aber wenn du das fünfte Mal so, ah, die da oben, die wohnt ja da, wo das stattgefunden hat. Und so. Ja, haben wir verstanden jetzt. Erzähl. Halt die Klappe, lass Lotti erzählen.
Ja, andererseits ist es halt Ines Rolle, auch im Podcast, dass sie halt so, much, ja.
Das war mir viel zu viel und viel zu unnötig. Und es klingt gerade viel kritischer, als ich es meine. Aber ich fand es nicht gut. Und was man noch herausstellen kann, was ich lustig fand, ist, die Dudes, Niklas und David, waren mit bei der Veranstaltung, die dann zwischendurch so ein, den Fall quasi als Schmierentheater dargestellt haben. Und auch das war eine lustige Idee. War aber dadurch, dass man quasi, also Lotti hat quasi so Regieanweisungen an alle gegeben, hat aber den Fehler gemacht, dass sie Ines eine Rolle zugeschrieben hat. Und Ines konnte nicht ein einziges Mal zuhören und das machen, was Lotti sich ausgedacht hat, sondern war bei jedem Satz so drüber, dass sich auch dieses Schmierentheater, was so ein lustiger Einwurf für 5 Minuten wäre, gezogen hat ohne Ende. Und ich finde, dass das viel zu viel war. Dann macht es einfach ohne Show, ohne Feuerwerk, ohne Konfettikanone und ohne Tänzer und ohne Chor, der am Schluss noch singt. Macht es 2 Stunden statt 3, zieht es ohne fucking Pause durch und verlangt fürs Ticket vielleicht nur 60 Euro statt 90.
Ja, also ich muss auch gestehen, als ich in Köln war, also ich fand, da gab es auch so ein Schmierentheater so, wo dann aber Ines keine Rolle bekommen hat, sondern halt auch so Lotti sie gefragt hat, und was denkst du, was sagt jetzt der eine Bankräuber? Und dann sagt sie halt so, ja, der sagt halt dann das und das. Und dann sagt halt der Schauspieler von diesem Ding, sagt halt das dann. Also da war es ein bisschen, ich fand es da total in Ordnung. Ich fand es trotzdem noch sehr lang. Wir sind um 8 fing es an und um, ich glaube, 11:30 sind wir raus.
Same.
Also das fand ich schon sehr lang, vor allem du sitzt ja die ganze Zeit.
Du sitzt die ganze Zeit und ich habe auch den Fehler gemacht, ich dachte, die Pause wird nur so eine 10 Minuten, wir checken dann den Blutzucker, dann geht's weiter. Und deswegen bin ich in der Pause sitzen geblieben.
Ja, bin ich tatsächlich auch bei uns.
Und dann habe ich
ich dachte auch nicht, dass genug Zeit ist.
Ich habe ja Schulter-Nacken-Stress und dann, wenn ich 3 Stunden ohne Bewegung sitze, habe ich keinen fucking Bock mehr zu sitzen, weil ich Schulter-Nacken-Probleme
kriege. Ich bin während der zweiten Halbzeit damals kurz raus, weil da war auch auf dem Klo nichts los. Ja. Konntest du einfach kurz raus.
Aber wenn das ein Unterhaltungs-Comedy-Format wäre, wie jetzt zum Beispiel, da war ich ja leider noch nicht, weil hatte ich ein Ticket zu Gefüllte Fakten, meinem Lieblingslaber-Podcast.
Gefüllte Fakten.
Meinem Lieblingslaber-Podcast. Und da musste ich leider auf die OMR letztes Jahr.
Mensch, du Armer.
Ich Armer, ich weiß. Und da ist es ja so, dass du halt zwischendurch viele Lacher hast und es ist so, also auf Spotify sind deren Folgen auch so 1 Stunde ungefähr und sowas würde ich mir dann eher angucken, weil das ist halt so ein bisschen Comedy-Spaßprogramm. Aber wenn ich einen True-Crime-Fall hören will und eigentlich eher auf die Fakten fokussiert bin oder irgendwie hören will, was ist mit dem Fall passiert, dann ist es mir egal, ob Ines zwischendurch nochmal aufsteht und die an den Bäumen, die als Deko auf der Bühne rumstehen, aus irgendeinem Grund, hängenden Füße lutscht. Also das ist mir halt egal. Ich mach deine Späßchen auf das, was der Fall ist und was vis-à-vis vorbereitet hat und reagier darauf und sei der Conduit, wie ich gelernt habe, für das Publikum. Das ist anscheinend das Wort für die Person, die reacted.
Aha.
Und das, was mich so triggert, wenn das in True-Crime-Fällen klar wird, dass beide den Fall kennen und kein Conduit da ist. Also, ja, so viel dazu.
Ja.
Ich fand es eigentlich total gut und es klingt viel negativer, als ich es meine.
Aber es gibt halt Sachen, die einfach ein bisschen zu viel des Guten sind.
Ja,
ja.
Also ich habe es jetzt abgehakt und gesehen und bin froh darüber, aber ich würde nie mehr diesen Podcast live angucken.
Ja.
Hat mir nichts gegeben, außer Nackenschmerzen.
Ja, muss ich aber auch sagen. Also einmal reicht vollkommen, das gesehen zu haben. Ich finde es interessant, was die so machen. Also ich fand das irgendwie, ich mag ja das so Tanzeinlagen und Konfetti und so weiter. Mag ich schon ganz gern. Und zum Thema Sachen nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir sind jetzt bei 1 Stunde.
Ja, ich wollte gerade dasselbe sagen. 1 Stunde 1 steht hier.
Ja, sag das nicht immer so, ich schneide ja oft noch was raus.
1:54.
Oh no! Ja, da ist aber auch unser Vorgeplänkel noch ein bisschen dabei.
Ja,
stimmt.
Ja, es war eine wunderschöne Folge.
Ja, total.
Vielleicht oder vielleicht auch nicht, nehmen wir gleich noch eine zweite auf. Aber das kriegt ihr ja nicht mit, weil die kommt. Ach so, übrigens, sorry, dass wir letzte Woche nicht veröffentlicht haben. Wir haben es einfach vercheckt.
Ja, das hat unseren Zeitplan ein bisschen durcheinander geworfen, dass wir die letzte Folge bei euch in Berlin aufgenommen haben und dann gleich am selben Tag veröffentlicht haben. Und deshalb war der Zeitraum so kurz.
Ja, weil wir eine Woche vorgerechnet haben von der Veröffentlichung wie sonst.
Genau. Und irgendwie, wir haben aufgenommen und am nächsten Tag gleich veröffentlicht. Ja, ja.
Das ist die Zeitverschiebung zwischen Berlin und Void.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist eine andere Zeitzone. Und deshalb gibt es jetzt erst die neue Folge. Genau. True. Wir hoffen, ihr hattet tolle Ostern, wenn ihr das angehört habt. Und wir hoffen, ihr habt...
Wir hoffen, ihr habt die Eier gefunden.
ja, genau. Auf jeden Fall wünschen wir euch ganz viel, einen ganz tollen Tag, falls ihr gerade in die Arbeit fahrt, oder einen ganz tollen Abend, wenn ihr gerade irgendwie uns beim Wäscheaufhängen hört. Macht doch gerne eine Story beim Hören von uns mit Kopfhörer und verlinkt uns gerne. Wir teilen das gerne in unserer Story.
Teilt uns einfach mal, bewertet uns, freut uns auch jedes Mal, weil uns das sehr hilft, dass uns neue Leute entdecken können. Empfehlt uns weiter, wir wollen auch irgendwann mal in der Uber Arena vor 22.000 Füßen für 130 Euro das Ticket auftreten.
Mindestens.
Und folgt uns gerne auf Instagram, @paniertundabgekupfert. Wir haben euch ganz doll lieb.
Galligrü.
Galligrü.